Deutschlandfunk, Medias Res.
Nach der Bildung, nach der Populärkultur, jetzt Inhalte aus den Medien. Wie schon angekündigt, bis 16 Uhr zusammengeklappt, der Playboy stellt sein regelmäßiges Erscheinen als gedrucktes Magazin in den USA ein. Eine Würdigung und ein Nachruf. Rundfunkgebühren, die haben schon einen Vorteil. Sie machen Medien unabhängig, denn wenn das Geld vom Staat kommt, ja, dann, es gibt halt Staaten, die dafür Gegenleistungen erwarten. Und dann haben wir gleich noch eine Nachrichtenfrau im Gespräch. Marietta Slomka, die schminkt sich jetzt selbst. Sie erfahren es daheim, draußen, Sie sehen es, Sie hören es, gerade auch hier im Deutschlandfunk, im Kulturnachmittag. Gewohntes ist aufgelöst, Standard ist nicht mehr angesagt. Plötzlich müssen Abläufe anders sein, auch im Journalismus. Großraumbüros sind dort leer, Teamarbeit funktioniert nur noch digital. Hier im Haus, bei den Zeitungen, in den Redaktionen ist nur noch, wer unbedingt da sein muss. Das ist auch beim ZDF derzeit nicht anders, war es auch in der letzten Woche nicht. Mitarbeiter wurden an die Rechner daheim geschickt und die Art der Produktion von Beiträgen und Sendungen hat sich verändert. Im Heute-Journal zum Beispiel. Wie war das letzte Woche, Marietta Slomka?
Ja, wie war das letzte Woche? Also völlig anders als sonst. Man muss sich so eine aktuelle Fernsehredaktion vorstellen wie, ja, wie so ein Maschinenraum oder vielleicht auch wie ein Bienenstock. Da ist normalerweise unheimlich viel los. Leute laufen durcheinander, da wird über den Flur gerufen. Da klingeln ständig Telefone, da ist ein Kommen und Gehen. Und wenn ich eine Woche nicht da war, umarme ich normalerweise auch den einen oder anderen Kollegen, Kollegin. Und das ist plötzlich alles weg. Es ist total still und wir sind nur noch ganz, ganz wenige.
Schöne Ruhe eigentlich, oder?
Nee, ich finde, das ist keine schöne Ruhe. Für mich wirkt es gespenstisch und man ist sich ja auch ständig bewusst, warum es so ruhig ist. Und ich sitze da ziemlich vereinzelt dann in meinem Büro. Normalerweise sitze ich zwar auch in einem Einzelzimmer, in einem kleinen, aber da kommt ständig jemand reingelaufen und steht an meinem Schreibtisch und greift in meine Gummibärchentüte und quatscht und lacht und redet und diskutiert. Und jetzt kommt halt nur hin und wieder mal einer und steht dann an der Tür und bleibt da stehen. Und diese Distanzierung, die wir natürlich in unserer Redaktion auch haben, die fühlt sich nicht gut an. Da geht es uns nicht anders als allen anderen Bundesbürgern.
Isolation?
Ja, das hat schon auch was von Isolation. Wobei, wir haben ja natürlich nach wie vor Menschen da. Ja? Zwar nicht mehr, bei weitem nicht mehr so viele wie sonst, aber es sind doch einige da. Und dann steht man halt manchmal in der Tür mit mindestens 2 Meter Abstand und redet noch miteinander. Also ich bin insofern nicht ganz so isoliert wie sicherlich viele ältere Mitbürger, die jetzt ganz allein zu Hause sitzen. Das ist bei mir natürlich in dem Job nicht der Fall. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Psychologisch finde ich es gar nicht schlecht, doch auch nach wie vor Kontakt zu haben.
Wie ist das denn sonst mit den Sicherheitsregeln? Abstand halten, okay, im Studio die Kameras halten Abstand. Aber sonst, auf welche Vorsichtsmaßnahmen müssen Sie achten?
Ja, all die Vorsichtsmaßnahmen, auf die im Moment alle zu achten haben in Unternehmen, also wirklich Abstand halten. In unserem Konferenzraum sitzen wir entweder gar nicht oder wenn, dann zu dritt. Da passen normalerweise 30 Leute rein. Wir tragen Handschuhe, gucken, dass wir auf dem Flur, wenn man sieht, es kommt einem einer entgegen und nach rechts ausweicht in einen der Räume oder einen Bogen schlägt. Ich schmink mich selber. Das ist auch eine ziemlich neue Erfahrung, weil ich halt weder meine Maskenbildnerin gefährden noch von ihnen gefährdet werden will. Da kommt man sich natürlich sehr nahe, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Also ich lasse mir jetzt eigentlich nur noch helfen, um Hörgerät und Mikrofon anschnallen zu lassen, wie wir das nennen. Das kann man nicht ganz alleine, weil ich hinten jetzt keine Augen und Hände habe.
Also Hörgerät müssen wir erklären.
Ja, also wir haben während der Sendung, hören wir uns selbst und die Sendungsbeiträge mit einem sogenannten Ohrwurm, einem kleinen Stecker. Der hat durchaus was von einem Hörgerät, verbunden mit einem Kabel und einem kleinen Kästchen. Und das wird unterm Jackett, am Hosenbund oder am Rockbund festgemacht. Und darüber höre ich auch Kommandos aus der Regie zum Beispiel oder wenn mir jemand noch was schnell aufs Ohr sagen will. Und auch unsere Mikrofone sind an der Kleidung angesteckt und das kriegt man so ganz alleine nicht hin. Also da kommen wir dann auch Kollegen, Kolleginnen sehr nahe.
Die aktuelle Situation, ändert die Ihre Art zu fragen?
Ein bisschen, ja. Weil wir jetzt natürlich im Moment nicht diese klassischen politischen Schlachten schlagen. Das tut die Politik selbst ja auch nicht. Also das ist jetzt nicht Thüringen, wo man Politiker in die Mangel nimmt. Das ist jetzt ein Ausnahmezustand, in dem man sowieso Opposition fast eigentlich gar nicht mehr einvernimmt. Jedenfalls nicht in einem direkten Schaltgespräch. Die kommen bei uns in den Berichten natürlich vor. Sondern da sind viele Gespräche eigentlich auf Erklären, um Erklärung nachfragen, um Informationen transportieren, überhaupt Informationen erhalten. Das ist jetzt mehr der Fokus des Gesprächs, des normalen Interviews. Und wir führen natürlich sehr viele Gespräche mit Experten. Und das sind jetzt keine investigativen Gespräche, bei denen ich einen Experten, einen Virologen, der uns zur Verfügung steht, anfange zu grillen, ne? Wie man das so im Journalistenjargon nennt. Das ist jetzt nicht die Zeit dafür.
Und Ironie, das ist ja ein Mittel, das Sie manchmal auch gerne einsetzen. Die, ja, erübrigt sich im Moment, oder?
Sehr dosiert. Also ich glaube, ich hatte in der letzten Woche einmal einen Anflug von Ironie, als ich darauf hinwies, dass so neben dem Toilettenpapier so wahnsinnig viel Mehl gehortet wird, dass ich mich fragte, ob jetzt Millionen Deutsche anfangen, ihr Brot selbst zu backen, Klammer auf, was ja völlig unsinnig ist, Klammer zu. Aber das war auch so, glaube ich, das Einzige, was da an Ironie groß in Moderationen auftaucht. Ist jetzt nicht die Zeit dafür.
Sie haben gerade gesagt, sehr fremdartiges Gefühl. Was heißt das fürs Arbeiten insgesamt? Weil die Situation betrifft Sie ja auch persönlich. Kann man das ablegen, wenn das Rotlicht angeht?
Das muss man ablegen, das kann man schon. Also wir legen das ja auch bei Terroranschlägen zum Beispiel ab. Wir haben ja auch schon viele, das, was jetzt so im Polizisten große Lagen genannt wird, dann moderiert, als am Breitscheidplatz in Berlin der Terroranschlag war. Da bin ich jetzt jemand, der nun auch sehr viele Menschen, die mir am Herzen liegen, in Berlin hat, auch persönlich betroffen. Aber in dem Moment, wo man dann eine Aufgabe hat, ist man auch abgelenkt und konzentriert. Das ist ein bisschen wie bei Ärzten, wobei ich jetzt um Gottes Willen unseren Job nicht vergleichen will mit dem, was Ärzte in diesen Wochen und in den nächsten Wochen leisten. Also dann will ich mich jetzt nicht erheben. Aber die Funktionsweise deines Gehirns ist ähnlich, nämlich dass du komplett auf die Aufgabe konzentriert bist und vieles dann auch wie so ein Tunnel wahrnimmst.
Im ORF hat man eine Regelung eingeführt, da sind die Fernsehnachrichtenredaktionen komplett abgeschottet. Da gibt es eine Mannschaft von 180 Leuten, die sind in einem Quarantänestudio, darunter auch der Moderator. Wäre das eine Option für Sie?
Naja, also wenn es notwendig wäre und unser Sender das so beschließt, dann würde ich das natürlich auch machen. Ich gehe im Moment mal hoffnungsvoll davon aus, dass es nicht notwendig ist. Wir haben ja auch nicht nur in Mainz einen großen Standort, sondern auch noch andere Standorte. In Berlin zum Beispiel ein großes Hauptstadtstudio, in dem mehrere Redaktionen sind. Also die Möglichkeit, sich da dann auch etwas aufzuteilen, wenn bei uns zu viele in Quarantäne wären, ist vielleicht auch nochmal eine andere, um den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Denn wir haben natürlich als Öffentlich-Rechtliche eine Verpflichtung, die Bevölkerung zu informieren. Wir können nicht unsere Arbeit einstellen. Wir können jetzt keinen Produktionsstopp verhängen. Wir müssen senden und deshalb müssen wir natürlich darauf achten, dass bei uns so wenig wie möglich Mitarbeiter sich infizieren oder krank werden und dass auch Mannschaften strikt getrennt sind. Das gilt zum Beispiel auch jetzt, banales Beispiel, Maskenräume. Da gibt es jetzt unterschiedliche Räume und unterschiedliche Mannschaften. Oder Klaus Kleber und ich begegnen uns nicht mehr. Also einmal von Weitem haben wir uns mal eine Kusshand zugeworfen, aber von ganz, ganz weit, damit eben nach Möglichkeit wir nicht beide gleichzeitig irgendwie in irgendeiner Form betroffen sind. Also solche Maßnahmen werden natürlich ergriffen und auch strikt eingehalten.
Wie nutzt Marietta Slomka privat eigentlich diese Zeit, die sie plötzlich mehr hat?
Die ersten zwei Tage, die ich mehr hatte, habe ich ehrlich gesagt genutzt, um zu schlafen und mich erstmal zu erholen, weil ich diese letzten 7 Tage schon weitaus anstrengender fand als das, was ich bisher so in den letzten 20 Jahren an Moderationswochen erlebt habe. Und jetzt nutze ich sie vor allem, um mich weiter rund um die Uhr zu informieren. Ich schaue natürlich wahnsinnig viel Fernsehen, ich höre Deutschlandfunk, ich lese E-Paper-Zeitungen online, bin auf den sozialen Medien, telefoniere auch mit Freunden, mit Verwandten, mit Familie, machen Videokonferenzen, haben uns das eingerichtet, um einfach auch soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Dazu komme ich in meinen Moderationswochen praktisch überhaupt nicht.
Also kein Binge-Watching? Die Serie wollte ich schon immer mal sehen.
Das tue ich auch. Aber ich fange jetzt nicht an, Werbung für einzelne Serien zu machen, aber doch auch, das tue ich.
Ach, jetzt hätte ich gerne die Titel gehört. Empfehlungen.
Ich werde heute Abend anfangen, unorthodox zu gucken.
Das haben wir ja gerade schon empfohlen.
Ach echt?
Ja.
Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, das wollte ich mir heute Abend ansehen.
Herzlichen Dank, Marietta Slomka.
Danke Ihnen.
Alles Gute.
Bleiben Sie gesund.
Polen ist anders. Das weiß nicht nur die LGBT-Community, das wissen nicht nur die Freunde der demokratischen Gewaltenteilung, das wissen auch Fernsehnutzer und Fernsehmacherinnen. Die könnten sich eigentlich über viel Geld freuen, die Fernsehmacher, was sie bekommen. Nur das kommt von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Und dafür erwartet sie Gegenleistungen, was natürlich die Journalistinnen und Journalisten nicht freut. Trotzdem gibt es Hofberichterstattung.
Der Journalist Jacek Kurski ist eine in Polen weithin bekannte Figur des öffentlichen Lebens. Als Marketingstratege der nationalkonservativen PiS-Partei tritt er bereits seit vielen Jahren in Erscheinung. Bald nachdem PiS 2015 an die Macht kam, setzte sie Jacek Kurski als neuen Chef des öffentlichen Fernsehens durch. Sofort rollten die Köpfe kritischer Mitarbeiter. Kündigungen erreichten die Betroffenen im laufenden Sendebetrieb per SMS. Mit Rückendeckung des PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczyński modelte Kurski das öffentliche Fernsehen im Eiltempo zu einem Sprachrohr der Regierung um. Nationales Pathos und Fremdenfeindlichkeit inbegriffen. Zur national betonten Politik kamen Brot und Spiele. Kurski investierte in teure Sportrechte und trieb hohen finanziellen Aufwand mit massentauglicher Unterhaltung. Der Macht seines Mediums war sich dieser Fernsehchef stets bewusst.
Das Fernsehen ist die stärkste Marke auf dem Medienmarkt. Es weckt die Emotionen der Polen. Es baut ihre nationale Identität auf. Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl der Polen.
Das öffentliche Fernsehen ist immer noch das einflussreichste Medium in Polen. Mit seinen Informations- und Nachrichtensendungen erreicht es bis zu 3 Millionen Nutzer. Viele Zuschauer, denen die PiS-Propaganda nicht behagt, haben sich allerdings in letzter Zeit abgewandt. Hinzu kommt, dass immer weniger Polen ihren Rundfunkbeitrag zahlen. Kurski investierte kräftig weiter und forderte immer wieder Staatszuschüsse. Die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen öffnete sich dennoch immer mehr, während Kurski seine Regierungspropaganda verstärkte. Der Medienexperte Jan Dworak, selbst von 2004 bis 2006 Chef des öffentlichen Fernsehens, kritisiert.
Jacek Kurski hat von Beginn an keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Interessen der PiS-Partei und der polnischen Nationalkonservativen im polnischen Fernsehen durchsetzen wird. Das öffentliche Fernsehen müsse ein Gegengewicht zu den privaten Medien bilden. Letztere sind der Peace-Partei gegenüber feindlich eingestellt. Dieses Argument ist natürlich jämmerlich, denn ein solches Gegengewicht zu bilden, ist einfach nicht die Aufgabe des öffentlichen Fernsehens.
In den vergangenen Wochen hat sich der Streit um die Rolle des öffentlichen Fernsehens in Polen zugespitzt. Jacek Kurski forderte wieder einmal Geld aus dem Staatsbudget für seine Politik- und Unterhaltungsprogramme, diesmal umgerechnet fast eine 500 Millionen Euro. Die Opposition war empört, man solle die Geldmittel aus dem Staatsbudget lieber in das Gesundheitswesen für Krebsbehandlung investieren. Doch PiS setzte sich mit der 500 Millionen Zuschuss für das von ihr kontrollierte öffentliche Fernsehen durch. Mehr noch, im Parlament reagierte eine PiS-Abgeordnete auf den Alternativvorschlag der Opposition, mit dem Geld lieber das Gesundheitswesen zu fördern, indem sie ihr den Mittelfinger entgegenstreckte. Dieses Bild wurde inzwischen unzählige Male veröffentlicht und irritierte auch einen Teil der PiS-Wählerschaft. Polens Staatspräsident Andrzej Duda, der um seine Wiederwahl im Frühjahr bangt, verband seine Unterschrift unter den Staatszuschuss für das Fernsehen daher mit einer Bedingung: sofortiger Rücktritt von Jacek Kurski von seinem Amt als Fernsehchef. Und tatsächlich, Kurski nahm den Hut und übergab den Job seinem engen Vertrauten Maciej Łopiński.
Ich möchte Jacek Kurski dafür danken, dass er das Fernsehen zu dem gemacht hat, was es heute ist. Ich habe meine Berufung aus Verantwortungsgefühl angenommen und das auch nur auf Zeit.
Im Ergebnis hat das Fernsehen die knappe 500 Millionen Steuergeld bekommen. Zugleich wurde die Bedingung des Staatspräsidenten erfüllt. Gemäßigte PiS-Wähler, die den harten Propagandakurs des Fernsehens weniger schätzen, können Genugtuung empfinden, dass Jacek Kurski gegangen ist. Inhaltlich ändert sich höchstwahrscheinlich nichts. Łopiński amtiert nur geschäftsführend, während Kurski nun als sein Berater fungiert, alles auf Zeit. Schon gleich nach der Präsidentenwahl könnte er in sein altes Amt zurückkehren.
Weiter geht's mit Propagandafernsehen in Polen. Martin Sander berichtete. Was hängt bloß demnächst im Spind der Handwerker in den USA? Der Playboy zumindest liefert keine Bilder mehr. In der letzten Woche erschien die letzte regelmäßige Ausgabe nach 66 Jahren und Jahrzehnten mit Millionenverkäufen. Aber das war vor Jahren, in den 70ern. Zeit für eine Würdigung. Ein Nachruf von
Arno Orzesek. Der Playboy und die Barbie-Puppe. Beide könnte man für ihr Schicksal bemitleiden, hat sie doch der Feminismus nie als Geschenk des Himmels gefeiert. Im Gegenteil, die busenreiche Männertraumpuppe mit den lebensfeindlichen Maßen ist in Sachen Kinderspielzeug feministisches Feindbild Nummer 1. Dem Playboy wurde von gleicher Seite um die Ohren gehauen, Frauen wie Männerspielzeuge zu präsentieren, selbige wiederum mit Maßen, die nur der Hunger gestalten kann, plus 2 satte Portionen Silikon. Stimmt ja auch. Und auch wieder nicht. In den späten 50ern war Barbie nämlich eine fortschrittliche Emanze, die das waltende Herd- und Heimchen-Frauenbild durch coole Weltläufigkeit sabotierte. Und auch der Playboy war ein Lichtblick in sinnlich dürftiger Zeit. Damals, 1953, als Hugh Hefner, der Agent der Hautfreundlichkeit, das erste Heft mit Marilyn Monroe auf dem Cover herausbrachte. Eine zukunftsweisende Tat. Jahrzehntelang nahm der Playboy amerikanische Machos an die Hand und lehrte sie beides. Das schöne Leben, so mit Rolex, Yacht und Aston Martin, und gepflegten Sexismus. Ja, richtig gehört, gepflegter Sexismus. Ein Widerspruch in sich, zürnen Sie? Aus heutiger Sicht schon. Aber Hefners Genie lag gerade darin, Männern das Gefühl zu vermitteln, der Playboy würde ihre Lüsternheit zivilisatorisch-kulturell einhegen und Geilheit mit Niveau gewähren. Wofür sogar die Nacktfotos selbst standen. Es gibt ja mehrere Sorten. Aktfotos mit dem Ugu von Galerie, pornografische Fotos, die ruchlos die südliche Körpermitte attackieren Und auf dem halben Weg die erotischen Fotos, Appetitmacher ohne Handlungszwang, Playboys ureigenes Revier. Außerdem die Kurzgeschichten und Interviews. Der Playboy mischte gern die ganz großen Namen unter die Busenfotos. Wladimir Nabokov, Philip Ross, John Updike, Schreibtisch-Erotomanen ersten Grades. Aber das waren doch nur durchsichtige Feigenblätter, schimpfen Sie? Okay, Sie sind wirklich standhaft kritisch. Dann loben wir den Playboy eben dafür, dass er eine mentale Fernlenkwaffe im Kalten Krieg war, die indessen nichts kaputt gemacht hat, außer den Glauben an den Kommunismus. Für uns, die sowjetische Jugend, war der Playboy die Inkarnation des westlichen Mythos. Unbekannt, anziehend, lasterhaft und brillant, bekannte der russische Modekolumnist Alexei Bieljakow, dessen sonstige Existenz in nicht-russischen Suchmaschinen leider schwer zu greifen ist. Toll klingt sein Spruch trotzdem. Dass der gedruckte Playboy im Alter von 66 Jahren nun unter Corona-Einfluss dahinscheidet, Stichwort Anzeigenrückgang, klingt wie ein schlechter Scherz. Aber das Magazin wirkte zuletzt in der Tat altersschwach, was durch das Dauerlifting umso sichtbarer wurde. Irgendwann zogen sich auch Männer aus. Die Frauenquote in der jugendlichen Redaktion stieg und stieg. Totalentblößungen wurden gestoppt und wieder eingeführt. Frauen verteidigten ihr Playboy-Shooting als Neofeminismus. Kurz, unter der angesagten Kosmetik immer runzliger geworden und vom tabulosen Internet überrollt, rang der amerikanische Playboy vergeblich um eine zeitgemäße Identität. Während mehr als 20 Länderausgaben durchaus die Stellung halten. Und im Netz bleibt auch der US-Playboy agil. Der empfiehlt wegen Corona übrigens, was Donald, endlich wieder arbeiten Trump, nicht gefallen dürfte. Stay in, get off, 8 sex tips for self-isolation. Was Sie sich bitte selbst übersetzen. Tja, und falls Sie unser Nachruf bis hierher geärgert hat, da geht noch mehr. Wir behaupten nicht, dass man sein Selbstbild teilen muss. Aber laut Frankfurter Rundschau hat Playboy-Vater Hugh Hefner einst gesagt, ich war genau genommen schon ein Feminist, bevor es das Wort überhaupt gab.
Auch wenn vieles scheinbar Neuland ist dem Journalismus und manches anders auch derzeit, aber wir blättern, wir suchen und manche Kollegen, die wissen sogar schon, was morgen wichtig ist.
Mein Name ist Ulrich Rode, ich leite die Redaktion der Cuxhavener Nachrichten und der Niederelbe Zeitung. In unserer morgigen Ausgabe beschäftigen wir uns natürlich ausführlich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Leben in Stadt und Landkreis Cuxhaven. So geht es unter anderem darum, wie die Notbetreuung in den Kindertagesstätten funktionieren und ob die heimischen Unternehmen trotz der Ladenschließungen zu ihren Kunden finden. Außerdem haben wir mit einer Supermarktkassiererin über ihre Erfahrungen während der vergangenen Tage gesprochen. Aber es finden sich auch Corona-freie Themen im Blatt. Zum Beispiel stellen wir zwei junge Frauen vor, die sich gerade zu Notfallsanitäterinnen ausbilden lassen.
Wer spioniert hier eigentlich wen aus und wer lässt sich gerne ausspionieren? Susanne Fritz kennt sie alle gleich im zweiten Teil des Kulturnachmittages hier im Deutschlandfunk. Bis hier, danke fürs Hören. Am Mikrofon war Ulrich Biermann. Tschüss.